Litauen to go, ein Podcast über Litauen, Menschen, Kultur, Natur und Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė und ich guide euch durch die litauische Welt. Der Podcast ist für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. Diese Folge ist anders. Ihr hört diesmal nicht ein klassisches Interview, sondern eine Geschichte, wie fünf junge Litauer aus dem sowjetischen Litauen nach Amerika fliehen wollten. Mit ihrer Rockband wollten sie die andere Seite des Atlantiks erreichen. Diese Geschichte habe ich im Februar letzten Jahres für das litauische Nationalradio erstellt. Ausgestrahlt wurde sie in der Radiosendung Radio Dokumentika. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Ich wollte aber immer, dass diese spannende Geschichte auch euch in der deutschen Sprache erreicht. Und hier ist sie. Ich erinnere mich nicht wirklich an das Stück. Es braucht ein gutes Aufwärmen. Du darfst nicht kalt starten. Man kann nicht gleich mit kalten Muskeln spielen. Tut es weh? Es zehrt an den Muskeln. Stell dir vor, du würdest sofort anfangen zu sprinten. Bei etwas Leichtem wäre es nicht schlimm. Das ist ein tierisches Tempo hier. Arvydas war der Schlagzeuger der Rockband Crow, die er in den 80er Jahren mit seinen Freunden gegründet hat. In Litauen bekannt zu werden, hat Arvydas mit seiner Band nicht mehr geschafft, denn sie hatten andere Pläne, mit ihrer Musik die Vereinigten Staaten zu erobern. Wir wollten ins Rock-Mekka, aber sie haben die Vereinigten Staaten nicht erreicht. Die Geschichte beginnt in der litauischen Stadt Panevėžys. Ich komme aus Panevėžys, aufgewachsen bin ich im kriminellen Viertel Žemaičiai. Das Leben hat mich auf eine raue, aber aufrichtige Weise geprägt, in gewisser Weise. Seine Heimat Panevėžys hat nicht nur ihn geprägt, sondern auch seine Leidenschaft, Musik zu machen. Oder besser gesagt, in der Rockmusik zu leben. Es gibt bestimmte Dinge, die einen wie ein Magnet anziehen. Man versteht nicht, warum man sich dafür interessiert. Es ist einfach interessanter als alles andere. So ist es auch mit der Musik. Ich habe sie nie gelernt, sie war immer in mir. Die Frage ist, seit wann hat sie angefangen, nach außen zu drängen? Bei meiner Großmutter haben wir unsere Sommerferien verbracht. Die Sommer waren damals lang, 3 Monate. Wir blieben bei meiner Großmutter für 1 Monat, 2 Monate, vielleicht manchmal auch länger, ich weiß es nicht mehr. Es war die schönste Zeit des Jahres. Alle Cousins und Cousinen kamen zusammen. Wir haben alte Farbdosen aus dem Müll geholt, alles, was aus Blech war. Es gab Farbdosen, Dosen von angelegten Tomaten und Gurken. Aus diesen Dosen habe ich immer Trommeln gebaut. Holz klang sehr schön. Als Kind bemerkte ich beim Holzhacken, dass Holzstücke einen unterschiedlichen Klang haben. Und ich baute ein hölzernes Metallophon, eine Art Instrument. Besonders Birkenholz ist sehr klangvoll. Es klingt sehr schön. Wir bauten solche Instrumente daraus und wir spielten und sangen in Sukija in Šventežeris aus vollem Herzen. Rivers of Babylon und so weiter. Alles, was wir als Kinder gehört hatten. Es war im ganzen Dorf zu hören.
Alles, was wir als Kinder gehört hatten.
Zu Hause spielte Arvydas mit Stricknadeln seiner Mutter. Auf Kissen, auf Heizkörpern, auf allem, was klang. Bis der 15-Jährige und seine Freunde eines Tages in der Schule seine eigene Band gründete. Piko Valanda, zu Englisch Rush Hour. Es gab einen Club namens Bičiulis in Panevėžys. Er war bekannt. Wir haben dort gespielt, es gab dort auch Instrumente. Damals haben wir bei berühmten Bands vorgespielt. Wer auch immer nach Panevėžys kam, wir waren meistens die Vorband. Also es gab eine Band namens Piko Valanda und wir spielten dort aktiv bis zu Beginn meines Studiums. Als ich nach Vilnius ging, begann die Suche nach neuen Chancen und Möglichkeiten. Im September 1988 brach Arvydas nach Vilnius auf, um englische Sprache und Literatur zu studieren. Sein Klassenkamerad Linas kam mit, obwohl sie sich, wie er später zugeben wird, mehr für die Bühne als für ihr Studium interessierten. In Vilnius hat er Arnas kennengelernt, der für seine neue Band einen Schlagzeuger und den zweiten Gitarrenspieler gesucht hat. Sie waren auf der Suche nach etwas und wir waren auf der Suche nach etwas. Und wir trafen uns alle im Keller unseres pädagogischen Instituts. Wir probierten es aus und man spürte sofort, dass da eine gewisse Energie war. Man spürt, dass sich etwas festsetzt, etwas anhaftet, dass etwas passiert, etwas ganz Besonderes entsteht. Und von da an wuchs der Ehrgeiz so sehr, dass wir uns in diese Gruppe zusammenfinden mussten. Einerseits wollten wir das nicht, weil Arnas an der Musikschule studiert hatte. Er hatte einen akademischen Ansatz, er kannte Noten und so weiter. Wir waren solche Höhlenmenschen. Wir dachten, oh, es wird langweilig mit denen, die die Noten kennen. Wir wollten für uns selbst Freigeister sein. Aber auf der anderen Seite dachten wir ja, naja, im schlimmsten Fall wird es trotzdem gut werden. Wenn wir schon versuchen zu spielen, dann wenigstens eine Zeit lang. Es wird zumindest unser musikalisches Niveau ein wenig anheben. Linas, Arnas, Nerijus, auch bekannt als Mockys, Arturas oder Griozdas und Arvydas. Unter seinen Freunden wurde er Slibinas genannt, zu Deutsch Drache. Sie nannten sich Crow. Musik haben sie in dem ehemaligen Versteck gemacht. Rausgekommen sind sie selten, denn das Einzige, was die jungen Leute interessiert hat, war die Musik. Dieses Versteck war direkt neben dem heutigen Präsidentenpalast. Heute gibt es keinen Zugang mehr. Es gab Instrumente, es gab Möglichkeiten und es gab einen Ort. Wir haben uns praktisch in diesem Keller eingeschlossen. Wir haben dort gelebt. Wir haben in diesem Keller gestunken. Die ganze Haut war durchtränkt vom Schimmel. Eisentüren wie in einem U-Boot. Wir hatten Matratzen da drin, wie man sie früher in den Turnhallen in der Schule hatte. Braune Matratzen. Irgendwie haben wir es organisiert. Wir schliefen dort und machten Liebe mit den Mädchen. Mit einem Wort, das war unser Leben. Ich erinnere mich an dieses Gefühl. Du gehst raus und verstehst nicht, ist es 4 Uhr morgens oder 4 Uhr abends oder 6? Denn es macht keinen Unterschied. Vielleicht sind mehr oder weniger Leute auf der Straße. Das ist alles. Die Gruppe Crow nahm ihr Album in dem damals berühmten Vilniuser Aufnahmestudio auf. Dies gelang in die Hände des damals berühmten Musikers Tautkus, der auch Frontman der Band Ronno war. Die junge Band wurde zum Musikfestival in Kaunas, Kauno Dienos, eingeladen, als Vorgruppe von Rondo. Hier war der ehrenvollste Platz, das Publikum war verrückt. Wir hatten ein Stück namens Tell Me Mama. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Wenn man 18 Jahre alt ist mit der ganzen Menge, 5000 Leute in dem kleinen Litauen, das macht echt Spaß. Überhaupt diese Energie auf der Bühne zu spüren, dann weißt du, was du tust, dieser Lärm entzündet einfach, er bringt die Leute in Bewegung. Diese Energie zurückzubekommen, das ist die stärkste Droge. Denn wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, versucht man immer wieder auf die Bühne zurückzukehren, um sie wieder zu spüren. Arvydas durchblättert alte Zeitschriften, die seine damalige Freundin Jolanta, die später seine Frau wird, sorgfältig gesammelt hat. Litauisches Rockfestival. Organisiert von der Jugendvereinigung Baltica, das am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Kaunas stattfand. Ein sehr junges, unbekanntes, direktes Rock-Ensemble aus Vilnius namens Krav. Ließ ausnahmslos allen Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren. Es ist eine räuberische, elementare Musik, aufgebaut auf einem sehr starken und soliden Fundament, einem perfekten Tandem aus Bassgitarre und Schlagzeug. Und nach dem letzten Lied, dem einfachen, aber herzlichen Motiv Lia Lia Lietus, summe ich es bis heute mit. Das ist Midnight Train. Wir haben dieses Lied geschrieben, kurz bevor wir in den Westen gegangen sind. Wir schrieben es mit der Idee, dass wir aus der Sowjetunion fliehen werden. Das heißt, wir wollten symbolisch mit dem Nachtzug aus der Sowjetunion fliehen.
Šis buvo padarytas plokštelių studijoje Lietuvoje, Vilniuje, jaunimo sode. It takes me to the land, land of promised dreams. You are a fool, the title say, against things. You can kiss my ass.
Da wir auf Englisch spielten, hatten wir nur einen litauischen Song, Sakyk man mama. Alle anderen versuchten wir auf Englisch zu singen, so gut wir konnten. So, und es lief ziemlich gut. Ich denke, dass unser Niveau gar nicht so schlecht war. Naja, jung, dumm, wie man so schön sagt. Große Augen und warum nicht? Ich wollte es versuchen, ich wollte etwas ausprobieren. Ich hatte ein paar Freunde in Ost-Berlin und sie organisierten dort ein paar Konzerte für uns. Und wir fuhren nach Berlin. Aber die Konzerte waren nur ein Vorwand. Eigentlich planten die jungen Leute, den Eisernen Vorhang zu durchbrechen und in den Westen zu gehen, genauer gesagt in die Vereinigten Staaten, denn für sie war dieses Land ein wahres Rockmekka. Wir wollten die ganze Zeit in den Westen gehen, um herauszufinden, was da los ist. Arvidas hat seiner Familie nichts von diesen Plänen erzählt. Nicht jeder wusste es. Meine Mutter, meine Eltern zum Beispiel wussten es nicht einmal. Ich erinnere mich sehr gut an diesen letzten Moment, dieser letzte Blick zum Abschied, als ich mir den Rucksack auf die Schulter legte. Einige haben erzählt, ich weiß, dass Mutter von Arnas wusste, denn seine Mutter hat auch ein bisschen geholfen. Jeder, wie er konnte. Sie gaben uns Goldringe, damit wir sie gegen Geld eintauschen können. Wir hatten kein Geld. Wusste deine Mutter gar nicht, dass du weggehst? Meine Mutter wusste, dass ich nach Deutschland gehe, nach Ost-Berlin. Sie fragte mich auch, kommst du zurück? Ich werde zurückkommen. Und meine Freundin wusste es nicht. Nein, sie wusste es. Jolanta, was hast du gewusst? Ich wusste, dass du gehst, aber ich habe sehr gehofft, dass ihr nicht durch die Grenze durchgelassen werdet. Und sie sind gegangen. Das war im Frühjahr 1989. Wir fuhren einen Teil des Weges durch Weißrussland. Genau dort bestand die größte Gefahr, nicht durchzukommen. Sie wurden durchgelassen. In Ost-Berlin wurden sie von Ina, einer Studentin, empfangen. Arvidas lernte sie in Vilnius kennen, als sie als Austauschstudentin kam. Als wir in Berlin waren, haben wir versucht, ein offizielles Visum als Sowjets für Westdeutschland zu bekommen. Wir haben es über die Botschaft versucht, aber es hat nicht funktioniert. Niemand dort hat uns etwas gegeben. Sie sagten, ihr müsst zurückgehen. Wir waren ziemlich verzweifelt. Ich denke, wir waren 2 Wochen in Berlin. Ich erinnere mich, dass uns das Geld ausging und ich werde eines nicht vergessen. Einmal habe ich 5 Ostmark auf der Straße gefunden und wir haben einen Sack Kartoffeln gekauft. Von diesem Sack Kartoffeln haben wir ziemlich lange gegessen. Wo habt ihr gewohnt? Wir haben in der Wohnung von Ina gewohnt. Sie hatte uns ihr Zimmer gegeben. Sie hat bei ihrer Freundin gewohnt. Wir haben auf dem Boden und auf dem Bett geschlafen. Ich erinnere mich nur an ihre kleine Wohnung. Wir waren zu viert, ja. Später wird sich Arvidas daran erinnern, dass noch eine weitere Person dabei war, der Tontechniker August. Grosdas wollte nicht in den Westen gehen. Er bekam kalte Füße, wie man sagt. Nun, wir sagten, wie du willst, das wirst du bereuen. Die Hoffnung, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu sein, begann langsam zu verschwinden. Die Pläne für die Heimreise wurden bereits geschmiedet. Aber es gab noch eine letzte Chance. Wir haben gehört, dass es noch einen Weg gibt, dass Menschen diese Mauer überqueren und dass es Möglichkeiten gibt. Die Mauer war 3,50 Meter, fast 4 Meter hoch. Zwischen den beiden Mauern gab es immer einen Abstand. Dieser Abstand war ziemlich groß. An manchen Stellen gab es fast 100 Meter. Ein wirklich großer Abstand.
Šiaip tas atstumas būdavo jisai gan didelis. Vietomis, tai vos ne, galbūt, nu, vos ne 100 metrų, žinai, kur tikrai didžiulis atstumas.
Zwischen den beiden Mauern lag Sand. Der Sand war sehr dünn, dass man nicht schnell laufen konnte und die Füße stecken bleiben. Es gab Türme mit Wachen, von denen aus auf Menschen geschossen wurde. Und wir liefen entlang dieser Mauer. Wir stießen immer wieder auf einen Müllcontainer oder etwas anderes. Man lehnte sich hinüber, um zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussah. Und während wir uns umschauten, trafen wir, wie ich mich erinnere, nachts einen Russen. Und frag mich nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nur, dass er irgendwie über die Grenze gewandert ist, hier und dort. Er zeigte uns eine Stelle und sagte, schaut, das ist ein Loch auf der westdeutschen Seite. Es war vielleicht 70 oder 80 Zentimeter hoch. So ein Dreieck, das mit Hämmern in die Mauer geschlagen wurde. Und es ist kein Problem, da durchzugehen. Okay, sie zeigten es uns, wir schauten es uns an und entschieden, wir nehmen es. Ganz in der Nähe gab es einen Kontrollpunkt, Checkpoint Charlie, ein paar hundert Meter davon entfernt. Und der Abstand zwischen diesen Mauern war sehr gering. Es war der kleinste, den wir an diesem Ort gesehen hatten, vielleicht 30 Meter höchstens. Vielleicht sogar nur 20 Meter. Und dieser Mann hat uns erzählt, dass es einen Befehl gibt, dass sie angeblich nicht mehr an der Mauer schießen. Wenn du durch die Mauer läufst, gibt es einen Befehl, nicht auf Menschen zu schießen. Und wir dachten, das ist unsere Chance. Hier war es der 3. April, der 2., der 3. oder der 4. Am Morgen des 5. April liefen wir los, an meinem Geburtstag. Früh morgens. Die Leute eilen zur Arbeit, die Geschäfte haben gerade erst geöffnet. Wir schieben alle eine Mülltonne auf der Ostseite. Wir haben gewartet, bis die Patrouillen vorbeikamen. Sie haben uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Ich glaube, Linas ist zuerst gesprungen mit Arnas, mit Gitarren. Wir hatten eine Bassgitarre und zwei normalen Gitarren. Seid ihr gesprungen oder durch das Loch gegangen? Nein, man musste über die östliche Seite springen und durch das Loch auf die westliche Seite gehen. Ich erinnere mich, dass Metzkis und ich die Letzten waren. Metzkis ist gesprungen und sagte, Slibinas, spring! Und ich erinnere mich an diesen Moment und denke, oh mein Gott. Wenn sie uns erwischen, sie werden uns wie politische Häftlinge nach Sibirien schicken. Meine Großeltern waren beide in Sibirien. Meine Mutter wurde in Sibirien geboren. In dieser Sammlung der Sowjets hätte ich sehr gut gepasst. Und ich erinnere mich an den gleichen Moment, in dem man merkt, dass es kein Zurück mehr gibt. Von da an gibt es kein Zurück mehr. Dieser Moment ist mir in Erinnerung geblieben und wird mich wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug verfolgen. Also sprangen wir, krochen durch das Loch, bogen rechts ab und rannten so schnell wir konnten. Und als wir dort waren, sagte Linas, dass einige Japaner dort standen und Fotos machten. Ich konnte nicht sehen, weil meine Hose voll war. Sie machten von dort aus Fotos von uns, sagten sie. Wir bogen nach rechts ab und rannten so schnell, uns unsere Beine trugen. Zur linken Seite war ein Gebäude. Ich dachte, es sei der Reichstag aus all diesen Propagandafilmen, denn da waren Säulen und diese Treppen. Oh, dachte ich, das ist der Reichstag. Und wir liefen weiter. Wir liefen auf die Hauptstraße hinaus, bogen ab, da war dieser kleine Park und dann liefen wir die Hauptstraße entlang. Ich erinnere mich an all die Farben. Die Autos waren anders, die Gerüche waren ganz anders. Man fühlt sich wie ein Mensch im Weltall. Stell dir vor, du krabbelst aus diesem grauen, stinkenden Berlin, aus dem Kohlerz, das verbrannt ist, in diese Welt, in der es nach allen möglichen Kebabs und so weiter riecht, nach so ungewohnten Gerüchen. Das war ein einmaliges Erlebnis. Wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto fährt, gewöhnt man sich daran ein bisschen. Wenn man hier über die Mauer springt, durch das Loch krabbelt, ist man in eine völlig andere Welt. In diesem Moment ist es einfach unwiederholbar. Ich würde ihn für nichts verkaufen, für kein Geld der Welt. Was Arvydas für den Reichstag hielt, ist eigentlich der Martin-Gropius-Bau, der Ausstellungspalast im Renaissance-Stil, der vom Anfang an ein Ort für Kunst und Geschichte war. Tatsächlich hatten die Freunde Glück gehabt. 3 Tage später schossen die Wachen auf die jungen Männer, die über die Mauer rannten, verhafteten sie und sperrten sie ein. Im Februar desselben Jahres wurde ein Mann erschossen. Er war der letzte Mensch, der beim Überqueren der Berliner Mauer von einer Kugel getroffen wurde. Wir rannten zu einer Brücke und wir haben dort angehalten, weil wir dachten, sie werden nicht mehr schießen und sie werden uns nicht mehr jagen. Unser Freund Gediminas Laurinavičius hatte so einen professionellen Schlagzeuger in Litauen getroffen. Jim, glaube ich, war sein Name. Wir hatten seine Telefonnummer und Gediminas hatte uns die Kontaktdaten eines Clubs namens Quasimodo gegeben, ein sehr berühmter Jazzclub, in dem litauische Jazzmusiker damals zu Sowjetzeiten gespielt haben. Es war ein Elite-Club. Wir hatten diese beiden Kontakte, nichts weiter. Dahin konnten wir uns wenden, um etwas zu fragen, etwas herauszufinden. Ich erinnere mich also, dass wir zu diesem Club gingen. Wir fanden diesen Quasimodo-Club, aber niemand erinnerte sich an die Litauer dort. Also riefen wir Jim an, aber niemand antwortete. Also riefen wir Jim an, aber niemand antwortete. Er war Amerikaner, vielleicht war er weggezogen. Ich erinnere mich, dass wir auf der anderen Straßenseite gegenüber von Quasimodo mit gesenkten Köpfen auf dem Bürgersteig saßen. Dort gab es eine Kneipe. Der Besitzer kam heraus und fragte uns etwas. Da Linas Deutsch sprach, erzählte er unsere Geschichte. Dann hat dieser Mann uns auf ein Bier eingeladen. Ich weiß noch, das Bier hat so lecker geschmeckt. Weißt du, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen oder getrunken hast, ich werde diese Schlucke nie vergessen. Unser Ziel war die US-Botschaft. Wir wollten nicht in Deutschland bleiben. Wir wollten nach Amerika. Wir wollten ins Rock-Mekka. Und wir gingen zur amerikanischen Botschaft und sagten, nehmt uns, wie man so sagt. Wir sind potenzielle Musiker. Nicht, dass wir Musiker werden, niemand ist daran interessiert, aber wir sind Sowjets. Wir müssen hier gerettet werden, wir sind politische Flüchtlinge. Wir hatten keine Ahnung von all diesen Prozessen. Da hat man uns gesagt, ihr seid auf deutschem Boden und wenn ihr politisches Asyl wollt, müsst ihr es in Deutschland beantragen. Die jungen Männer kamen in ein politisches Flüchtlingszentrum in Berlin und verbrachten dort einen Monat. Danach wurden sie auf andere deutsche Städte verteilt. Leider wurden sie 2 verschiedenen Flüchtlingslagern zugewiesen. Arvydas und 2 weitere Gefährten wurden in der Nähe von Heidelberg untergebracht, während die beiden anderen Freunde nach Norddeutschland, in die Nähe von Hannover, kamen. Aber sie gaben die Hoffnung nie auf, die andere Seite des Atlantiks zu erreichen. Mutskis, also Nerius und ich versuchten aus Weinweiler seinen Onkel zu erreichen. Er lebte in Amerika. Er war sogar zu Besuch gekommen. Ich erinnere mich, dass wir versucht haben, an verschiedene Botschaften zu schreiben. Damals gab es noch Möglichkeiten. Ich erinnere mich, dass wir beide versucht haben, nach Südafrika zu gehen. Wir haben versucht, nach Amerika zu gehen. Wir haben versucht, nach Kanada zu gehen. Wir versuchten alles.
kas pakliuvo po ranką, tai ir bandėm.
Gott sei Dank, es hat nicht geklappt. Aber Nerius und ich haben eine Einladung nach Kanada bekommen. Wir hätten zu zweit gehen können, aber leider nicht alle zusammen. Deshalb sind wir nicht gegangen. Zwei von uns hätten nach Kanada weiterreisen können. Wir wären dort angenommen worden. Aber da wir nicht die ganze Gruppe waren, haben wir natürlich abgelehnt. Um keine Zeit zu verlieren, meldeten sich Arvidas und seine Freunde freiwillig, um in der Gemeinde der Stadt in verschiedenen Jobs zu arbeiten. Mit dem Geld, das sie verdient, kauften sie sofort neue Musikinstrumente. Ja, das Wichtigste waren die Instrumente. Haben Sie Musik gemacht? Ja, wir haben Musik gemacht. Wir haben mit Nerius gespielt. Wir haben die Einheimischen getroffen, die Hippies, die total frei wohnten.
Konkretus Hippie, jeigu taip, Hippie, kurie, reiškia, visiškai laisvai gyveno, jie turėjo, vat, Vokietijoje, pietuose.
In Süddeutschland war diese Bewegung sehr stark. In Norddeutschland gab es so etwas nicht, so wie in Süddeutschland. Sie wohnten in diesen Bauernhöfen oder kauften sie und lebten dort in diesen Gemeinschaften. Jedes Wochenende haben sie Partys organisiert. Es gab Musik, es gab Jam-Session. Als sie sahen, dass wir gut spielen, wurden wir sehr respektiert.
Darydavom ir aišku, kai Hebra pamatė, kad mes grot galim, tai žinai, nu, mes buvom labai gerbiami.
Ich erinnere mich, dass wir auf dem ersten Rockkonzert waren. Ich denke, es war wohl Rock am Ring. Wir haben Aerosmith live gesehen, wir haben White Snakes gesehen, wir haben Dio gesehen, wir haben Poison gesehen. Solche Rockstars und du, ein hungriger Mann, hast es vielleicht nur von Plakaten oder in Farbmagazinen gesehen. Du hast die ganze Musik live gesehen. Es war unbeschreiblich schön.
Žmogus, kad tu iš Alkės to matęs tik tai duok dieve, galbūt ten kažkokių tai plakatų ar kažkokius spalvotose žurnaluose, žinai, tu matai tą visą muziką gyvai pamatyti, nu tu... Tai buvo nežmoniškai gražu ir turininga, kaip sako.
Nach kurzer Zeit gelang es den Mitgliedern der Band, sich wieder zu vereinen. Arvidas und Nerius wurden in den Norden versetzt, um mit den anderen, Linas und Arnas, zusammenzuleben, was eigentlich nicht selbstverständlich war. Damals musste man als politischer Flüchtlinge die sowjetische Pässe abgeben. Wir bekamen ein vorläufiges Dokument und war sehr eingeschränkt. Man konnte nicht offiziell arbeiten, man konnte nicht ausgehen, man konnte das Land nicht verlassen und so weiter und so fort. Es gab sehr viele Einschränkungen. In der Praxis war es sehr, sehr schwierig, unmenschlich schwierig, sich als Gruppe zusammenzuschließen. Aber weil Arnas und Linas hier in Norddeutschland waren, schlossen sie Freundschaft mit diesem Gemeindeleiter. Denn sie waren sehr fleißig und aktiv, sie machten Sozialarbeit, sie waren brave Flüchtlinge.
Dirbo tą socialinį darbą, viską, nu, tokie buvo pažangus pabėgėliai, tarkim, taip. Nu, tai va, ir jisai...
So hat diese Person allein durch ihre persönliche Initiative wirklich viel getan. Er hat es möglich gemacht, dass wir umgesiedelt werden konnten, mich und Moskis in ihre Gemeinschaft aufzunehmen, uns, Arunas und Linas als Gruppe zusammenzubringen. So etwas gibt es hier eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Es war so ein Segen hier, als wir uns trafen und als wir schon eine Band waren und unsere Instrumente mitbrachten, war das für uns Amerika. Die Freunde wohnten in einem Haus, in einem abgelegenen kleinen Dorf. Hier schufen sie weiter, machten Musik und traten auf. Das ist so ein Pfandstück, das unter anderem in Hamburg, Deutschland aufgenommen wurde. Es hat eine bessere Qualität.
Žinai,
Hier ist ein Bild. Wir sind hier, als wir in Heide wohnten. Das war ein ganz normales Haus. Hier war unser Wohnzimmer und hier war unser Studio. Ich schlief auf dem Boden neben dem Schlagzeug. Das Kissen war gegen das Schlagzeug gelehnt, damit es nicht auf der Matratze rutschte. Ein Bohemleben, wie man sagt. Hier sind Bilder von verschiedenen Clubs, in denen wir irgendwo gespielt haben. Mein Schlagzeug ist das allererste alte Schlagzeug. War hier unser Manager. Hier ist Jolanta. Im November 1989, nach dem Fall der Berliner Mauer, kam Arvidas Freundin Jolanta nach Deutschland. Sie beschlossen, in Deutschland zu bleiben. Arvidas zeigt alte Fotos. Hier sind wir im professionellen Aufnahmestudio. In Hamburg haben wir nachts aufgenommen, weil es nachts billiger ist. Die ersten 500 Deutschmark, das war das große Geld hier. Das war unser größter Verdienst. Aber nach 2 Jahren, nachdem sie sich bereits vom amerikanischen Traum verabschiedet hatten, trennten sich die Wege der Crow-Mitglieder. Es gab all diese Reibereien, das Leben in einem Raum, all die Konflikte und so weiter. Wir haben schließlich beschlossen, dass zu viel von dieser widersprüchlichen Energie ein Messer für die Kreativität ist. Wenn du weißt, dass es nichts mehr gibt, was dich motiviert. Ich erinnere mich an diesen Moment. Es war sehr schmerzhaft für mich. Ich war den Tränen nah. Wir haben so viel getan, so viel stand auf dem Spiel. So ein Mist. So ist das nun mal, leider. So hat es geendet. Die Flamme ist von selbst erloschen. Wann sind Sie das erste Mal nach Ihrer Flucht nach Litauen zurückgekehrt? Da muss ich nachdenken. Ich bin das erste Mal während der Beerdigung meiner Mutter zurückgekommen. Im Jahr 97. So lange warst du nicht mehr in Litauen? Ja, meine Frau war, ich glaube, im Sommer, denn Lukas 95 wurde geboren, als sie 2 Jahre alt war, als sie nach Litauen gingen. Im Jahr 98, weil meine Mutter im Januar oder Februar gestorben ist. Ja, im Jahr 98. Hast du Litauen nicht vermisst? Wolltest du nicht ein Jahr oder 2 Jahre später hin? Natürlich will man zurück, aber für mich ist da das System, die Einstellung der Leute, die Unfreundlichkeit, die Gier der Gesellschaft. Man kommt, man bleibt eine Woche, 2 Wochen und ich will schon wieder weg. Geht es dir immer noch so? Jetzt gibt es keinen großen Unterschied mehr. Weißt du, wenn man als Tourist kommt, sieht man nur die schönen Seiten. Den Alten sieht man nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wenn man zum Beispiel etwas braucht, wenn man durch all diese Instanzen geht, wenn man seinen Alltag lebt, ist das eine ganz andere Welt. In Litauen gibt es immer noch viel Unordnung. Ich erinnere mich, dass die Menschen alle wütend waren, sie lächelten nicht. Wenn ich kam und lächelte, sahen sie mich an und dachten, dass du verrückt bist, dass du betrunken oder high bist. Die Verkäuferinnen sind wütend. Weißt du, für ein Vergnügen, jeden Tag in solchen Umständen zu sein, das hat mich überhaupt nicht gereizt. Ganz und gar nicht. Nach der Auflösung der Gruppe zogen Arvidas und Jolanta in die Nähe von Bremen. Heute arbeitet er in der Baubranche. Seine Freizeit verbringt er mit seinen Enkelkindern, spielt Tennis. Aber die Musik hat er nicht aufgegeben. Oder besser gesagt, sie hat ihn nicht verlassen. Arvidas zeigt das Musikstudio, das er eingerichtet hat und in dem er weiterhin mit den Mitgliedern seiner Band Super Diva Schlagzeug spielt. Aber nur in seiner Freizeit. Aber warte, du wolltest doch Amerika erobern. Wir wollten es. Aber wir waren jung und es fehlte noch eine Schraube. Der Verstand kommt mit der Zeit. Natürlich wollten wir es die ganze Zeit. Ich ertappe mich immer noch dabei. Das kleine Kind in dir, das oft die Nase rausstreckt und sagt, weißt du, wie cool das wäre? Ich weiß. Ich fühle mich selbst nicht wie ein Musiker. Ich bin sehr glücklich, dass ich das mache. Wenn ich spiele, gebe ich mich voll und ganz der Musik hin. Es ist wichtig für mich. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Aber für mich ist es zu viel, mich jeden Tag von morgens bis abends nur mit Musik zu beschäftigen. Ich erinnere mich, dass ich, als wir nur Musik gemacht haben, immer nach anderen Dingen in meinem Kopf gesucht habe. Ich konnte nicht nur Musik machen. Das war zu wenig, zu einseitig für mich. Ich interessierte mich für andere Dinge, kommerzielle Dinge, Management. Ich würde nichts anderes in meinem Leben ändern, weil es eine wirklich gute Lektion war. Diese Umstände waren sehr schwierig, denn man musste sich an neue Herausforderungen anpassen, an eine neue Gesellschaft, in der man ein völliger Niemand ist. Du sprichst die Sprache nicht. Ich erinnere mich, dass wir ganz am Anfang, als wir im Süden waren, in einer Baufirma, ich war so etwas wie ein Helfer. Ich habe nur Werkzeuge getragen. Dort hinstellen, wegnehmen, dorthin gehen, etwas dorthin stellen und so weiter. Ich erinnere mich noch daran, als sie mich um eine Säge baten, brachte ich einen Hammer und sie beschimpften mich mit allen möglichen Worten. So etwas ist sehr unangenehm. Es ist eine gute Schule. Man muss mit vielem fertig werden. Man lernt, an die Grenzen seines Lebens zu gehen, was man tun kann und was nicht. Wenn man in einer komfortablen Umgebung lebt, wird man praktisch nicht angegriffen, außer sehr selten. Hier war praktisch mein ganzes Leben drauf aufgebaut. Die Bedingungen waren einfach sehr gut für mein Schicksal, für meine persönliche Entwicklung und mein Wachstum.
Tokioj situacijoje esi, kad to prarasti nėra ko, žinai, tu gyvendamas, kaip sakyt, komfortabilioje aplinkoje, tu tokiose situacijoje praktiškai nepapuoli, arba bent jau labai retai. O čia buvo praktiškai visas gyvenimas ant to pastatytas. Mano likimui, mano, kaip sakyt, asmeniui, vystimuisi ir augimui buvo tiesiog labai geros sąlygos, tos perfekt.
bėgimas. Ein guter Lauf.
Ja.
Wow.
So, in dem Sinne.
Ačiū.
Dankeschön. Ja, bitte sehr. Es ist sehr gut, dass es funktioniert hat.